Wahrscheinlich wird da mein Berner Akzent ein bisschen dann durchdringen. Das ist halt so, damit wir schon einen Teil der Vorstellung gewährleistet, dass ich komme aus dem Kanton Bern, wohne inzwischen in Luzern. Ich bin verheiratet, habe ein Kind, das auch im Moment noch im Kinderhütedienst ist und meine Frau auch ist. Ich arbeite als freier Journalist, davon 20% für Open Doors, wo ich die Pressearbeit mache. Und daneben schreibe ich über den christlichen Glauben, unter anderem bei LiveNet und auch über Sport, vorwiegend über Eishockey, das dann in säkulären Zeitungen. Genau, heute sprechen wir über Nigeria. Bevor wir allerdings zu diesem Land kommen, noch ein paar Infos und ein Input generell zum Thema Verfolgung. Was mich sehr schön noch gedünkt hat heute Morgen ist, dass man das so macht, dass Leute sagen können, was sie mit Gott erleben. Wir haben das bei unserer Gemeinde, was ich in den ICF Luzern auch so kürzlich gehabt, dass es so eine Runde war, wo die Leute sagen konnten, was sie erlebt haben mit Gott. Das hat man da bisher noch nie gemacht und das war irgendwie so eine erfrischende Sache, weil eigentlich erleben viele Leute oder eigentlich alle, wenn wir ehrlich sind, im Alltag immer wieder irgendetwas. Manchmal ist es etwas für uns vielleicht Kleines, das wir gar nicht so wahrnehmen, aber eigentlich ist es ein Erlebnis mit Gott und eigentlich ist es cool, wenn man das so ja an einem Sonntagmorgen mit den Leuten teilen kann. Und warum ich das auch sage, in manchen Ländern, wo wir arbeiten, ist das auch so, dass ein Gottesdienst beginnt und dann auch mit Musik und so und dann die Leute auch erzählen, was sie eben in der Woche erlebt haben. Genau. Das hier kann vielleicht ein bisschen provozierend zu lesen sein, Ausbreitung durch Verfolgung. Eigentlich denkt man doch, ja, wenn überall Freiheit ist, dann ist alles gut, dann kann der christliche Glauben vorankommen, man ist nicht eingeschränkt. Aber die Kirchengeschichte lehrt, dass es auch anders sein kann. Man hat das in vielen Ländern gesehen, zum Teil auch in Europa. Es ist ja nicht so, dass immer hier Glaubensfreiheit geherrscht hat. Es war auch schon anders vor vielen 100 Jahren. Und man sieht es auch aktuell. Zum Beispiel in China ist ein solches Beispiel. Da gab es sogar Pastoren, die gesagt haben, man soll im Westen nicht beten, dass es keine Verfolgung gibt, sondern man soll dafür beten, dass sie aushalten können, weil sie einfach gemerkt hatten, im Untergrund, die Gemeinden, die sind enorm gewachsen in China und man sieht das auch in anderen Ländern. Wir kommen dann später noch kurz darauf zurück. So, in der Nacht habe ich noch kurz überlegt, ob ich nicht noch ein kleines Quiz machen soll. Ich habe es dann weggelassen oder lasse es weg, weil es dann sonst zu lange würde. Und zwar über den Apostel Paulus. Man hört sehr viel Positives über ihn, was er alles geleistet hat. Man spricht ja auch vom Apostel Paulus. Er war Apostel. Und es ist lustig, in manchen afrikanischen Kirchen, ich sage das jetzt, weil wir dann über Nigeria sprechen, ist es so, dass es natürlich auch wie hier die Pastoren gibt und die Ältesten und dann gibt es noch Titel, die für uns ein bisschen merkwürdig klingen. Es gibt da zum Beispiel auch Apostel. Also hier in der Gemeinde wäre vielleicht Daniel Apostel und jemand anderes würde man Pastor nennen. Es ist also eine ganz interessante auch Hierarchie und so die Leiter der Gemeinde, das sind dann eben die Apostel. Also es ist ein Begriff, den wir hier eigentlich aus der Bibel kennen, aber in Afrika gibt es Länder, wo es heute auch bekannt ist, eben der Apostel. Und der Apostel Paulus, von dem wissen wir sehr, sehr viel Positives, was er alles gemacht hat, seine Missionsreisen. Und dann irgendwo im Hinterkopf haben wir auch noch die Idee, dass es das Sprichwort, das geflügelte Wort gibt, vom Saulus zum Paulus. Und das braucht man, wenn vielleicht jemand früher Alkoholiker war oder irgendein Problem sonst hatte, sich dann gewandelt hat, Christ geworden ist, dann sagt man, ah, diese Person ist vom Saulus zum Paulus geworden. Und man sieht da, wenn man das so hört, vom Saulus zum Paulus, ah, da war wohl wahrscheinlich mal was mit diesem Apostel, irgendetwas, was er getan hat, was vielleicht eben nicht so gut war. Und wenn wir von Verfolgung sprechen, dann ist das halt schon mitten im Thema. Also ich lese hier diesen Teil aus der Apostelgeschichte vor. Also das Christentum hat sich da bereits ausgebreitet, es ist auf Widerstand gestoßen und das von einem Mann, der später Apostel wurde. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, es ging da um den Stephanus. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Also ich lese den ersten Satz noch einmal. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Es war ja so, dass er damals jene befehligte, die die Christen unterdrückten. Und einer seiner ersten Befehle, die wir dokumentiert sehen, ist, dass er den Stephanus hatte hinrichten lassen. Und man muss sich das mal vorstellen, der Saulus, von dem wir dann später sprechen, der Paulus, der alle diese Missionsreisen getan hatte, hatte so begonnen. Es kann sein, in der Andacht, man liest das vielleicht relativ schnell, weil man kennt ja die Geschichte und man geht dann vielleicht ein bisschen schnell durch diese Worte, wenn man 2, 3 Kapitel liest. Aber eigentlich ist es schon extrem. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Und es ist dann weitergegangen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus. Man muss sich das vorstellen, es würde heute in der Schweiz geschehen, in Luzern, in Wielen, in Chur, in Basel. Es würden da Leute, wie wir es vielleicht ein bisschen aus den Medien jetzt auch kennen, im Nahen Osten, es würden da Leute von Haus zu Haus gehen und die, die man findet und die wirklich Christen sind, werden dann hinausgezerrt und ins Gefängnis geworfen. Und bei manchen, ich gehe nochmal zurück bei den Vorlesungen, bei manchen würde es heißen, Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Genau das ist damals geschehen. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Also man sieht, die Verfolgung war stark, sie war groß und gleichzeitig war es nicht das Ende der christlichen Geschichte, sonst würden wir alle hier auch nicht da sitzen, sondern es war eigentlich der Anfang. Und man könnte es jetzt fast noch steigern, es könnte noch schlimmer werden, wenn wir das hier lesen. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Also es ist in der Übersetzung Neues Leben. Ich habe auch noch verglichen, wie es in anderen Übersetzungen heißt, ob es einfach hier ein bisschen krass formuliert ist. Aber wenn man es quer vergleicht, eigentlich steht es mehr oder weniger in allen Übersetzungen plus minus wörtlich so. Also es ist etwas, das einem geschehen kann. Es heißt nicht vielleicht, dass es jedem Person wirklich genauso widerfahren muss, aber es ist etwas, ja, wenn man den christlichen Glauben lebt, was einem begegnen kann. Wir sehen, die ersten Christen verkündeten das Evangelium trotz Verfolgung. Es war eine schwierige Zeit, aber gleichzeitig hat es sich schon in den ersten Jahren sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell ausgebreitet. Und wir sehen das auch in der Gemeinde heute, wir kommen da später dann nochmal kurz darauf zurück, zu diesem Teil, dass eben der Wille, den Glauben weiterzugeben, auch heute noch in der verfolgten Kirche da ist. Das sieht man zum Beispiel auch in Ägypten. Man sieht, Gott ist in der Verfolgung präsent, er kann sie gebrauchen. Und was sehr provokativ ist für uns hier im Westen, aber es ist etwas, das wir verschiedentlich in unserer Arbeit von Open Doors hören, dass Menschen, die verfolgt werden, eben sagen, man solle nicht für ein Ende der Verfolgung beten, sondern darum, dass man damit umgehen kann. Es ist zum Beispiel auch ein Votum, das man aus dem Iran hört. Also es ist ein bisschen die provokative Frage, auch für mich, auf Stärkung anstatt der Verhinderung von Verfolgung zu setzen. Also nicht im Sinn, dass es weiß ich nicht, wie schlimm wird, aber auch nicht im Sinn, dass es vielleicht einfach nicht existiert. Das ist eine kleine Einführung, eine kurze Vorstellung zu Open Doors. Es gibt ja verschiedene Werke, die sich bei diesem Thema einsetzen. Eines davon ist Open Doors. Es hat begonnen mit einem mutigen, damals jungen Mann, Bruder Andrew auf Deutsch. Ich denke, die einen oder anderen haben etwas von ihm gehört. Er hatte eine ganz bemerkenswerte Geschichte erlebt. Er wollte eigentlich auf eine Bibelschule gehen, aber er hatte Rückenprobleme. Und dann ist er da auch vorstellig geworden bei einer Bibelschule. Und dann hat ihm der Rektor gesagt, ja, auch aufgrund der körperlichen Probleme, und man sehe ihn nicht auf dieser Bibelschule und solle halt vielleicht etwas anderes machen. Er hat dann etwas anderes getan. Er hat Bibeln in einen faulen Käfer gepackt und ist damit hinter den eisernen Vorhang gefahren, hat nach Christen gesucht und so ist dann langsam, aber stetig ein Kontakt zu der verfolgten Kirche entstanden. Und das Ganze ist dann immer gewachsen. Es wurden dann auch größere Fahrzeuge eingesetzt. Und es ist ganz bemerkenswert, wo man in einem solchen Auto überall Dinge verstecken kann, wo man es gar nicht vermuten würde. Also es wird auch ein bisschen umgebaut. Bruder Andrew kommt aus den Niederlanden, auch wenn hier TG steht, das steht nicht für Thurgau, sondern er war Niederländer und sein bürgerlicher Name ist Anne van der Bill, aber das kann man natürlich hinter dem eisernen Vorhang, also das war Russland, Tschechoslowakei und so, konnte man das natürlich nicht aussprechen und so hat man ihn einfach Bruder Andrew genannt. Das war 1955, vor inzwischen 62 Jahren. Er ist übrigens immer noch aktiv und ich habe mir sagen lassen, dass mal so eine Situation war vor dem ein oder anderen Jahr, wo jemand zu ihm gekommen ist und hat gesagt, Bruder Andrew, take care, wie man es halt bei jemandem sagt, der über 80 Jahre alt ist, und er hat dann gesagt, no, don't take care, take risk. Und das ist etwas, das er immer gelebt hat, Zeit seines Lebens und auch jetzt immer noch lebt. Was Open Doors tut, das ist die verfolgten Christen stärken. Da gibt's ja sehr viele in sehr vielen Ländern. Das kann man auf sehr unterschiedliche Weise machen. Manchmal ist es schon so, dass Literatur fehlt. Das kann Bibeln sein, das können auch andere Dinge sein. Bücher für Kinder, für Familie. Einfach christliche Literatur, dass vielleicht schon das fehlt. Da ist Open Doors bestrebt, das dazu bringen, wo es gewünscht ist. Es gibt auch sehr viele andere Dinge. Etwas ist zum Beispiel die Frauenarbeit. Man spricht sehr viel über den Pastor, der jetzt eingekerkert ist, vielleicht in Irak. Und dann vergisst man, je nachdem schnell, dass da auch eine Frau ist, dass da vielleicht 2, 3, 4, 5 Kinder sind. Und dort ist da nicht ein Sozialsystem, wie man es hier kennt, wo dann irgendwie vielleicht noch ein Ausgleich kommt oder etwas, sondern die sitzen dann auf Schweizer oder Hochdeutsch gesagt zwischen Stühlen und Bänken, und da ist auch etwas, wo Open Doors hilft. Bedrohte Christen vorbereiten. Es gibt auch Länder, wo die Verfolgung nicht da ist, aber wo so die Frage ist, kann das geschehen? Ein Beispiel ist, oder sagen wir Äthiopien oder Kenia, das sind ja mehrheitlich christliche Länder, also Äthiopien vielleicht weniger als Kenia, aber hat eine Mehrheit so. Und dann sieht man aber, es gibt Teile, die eine muslimische Mehrheit haben, wo Christen dann zum Teil schon Probleme kriegen, vielleicht sonntags in die Gemeinde zu gehen oder im Alltag zum Teil benachteiligt sind, wenn es um eine Arbeitsstelle geht. Einfach solche Dinge, wo man sieht, es kann stärker werden. Da ist ein Teil davon, dass man sie vorbereitet, wie kann man damit umgehen. Das ist etwas, das in vielen Ländern geschieht. Und natürlich Christen in der Freiheit informieren. Weil manchmal ist es so, man hat so viele Beschäftigungen, die alle auch gut sind in einer Gemeinde. Und das ist dann etwas, was vielleicht vergessen gehen kann. Und da ist es auch wichtig, Informationsarbeit zu leisten. Verfolgung gibt es in sehr vielen Ländern. Hier einfach ein Auszug aus der Top 10 des Weltverfolgungsindex. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört, dass es diesen gibt. Das ist so eine Liste, die jährlich von Open Doors herausgegeben wird. Seit 5, 6, 7 Jahren wird sie auch vermehrt in der säkularen Presse aufgegriffen, also meistens berichten zum Beispiel auch Tagesanzeiger und Berner Zeitung, sobald sie erscheint, diese Liste, berichten sie jeweils kurz darüber, während vor 10 Jahren das Thema eigentlich in der säkulären Öffentlichkeit noch eigentlich keine Rolle gespielt hat. Aber seit die Geschehnisse in Ägypten passiert sind und in Nigeria, also als Christen und Kirchen wirklich angegriffen wurden, als zum Beispiel einmal zu Weihnachten ein Massaker war vor einer Kirche in Ägypten. Da hat man irgendwie gemerkt, ja, da ist etwas, das wirklich geschieht. Denn früher war es so, dass wenn irgendwie ein Angriff war, ich habe das noch mich geärgert, so etwa vor 15 Jahren, als es in einer Radiosendung geheißen hat, das und das ist passiert in Ägypten, aber die Christen waren auch noch etwas schuld, das haben irgendwie vielleicht provoziert, laute Musik und so weiter. Da war immer noch irgendwie dieses Aber. Es ist quasi selbst verschuldet gewesen. Und mit diesen Geschehnissen eben vor rund 10 Jahren hat sich das geändert, weil man gesehen hat, es ist wirklich ein echter Hass auf die Christen und nicht einfach ein gegenseitiger Religionskampf. Man sieht hier die Länder, in denen es am schlimmsten ist. Seit vielen Jahren ist Nordkorea an der ersten Stelle, das hier hinten liegt. Ich denke, da müssen wir nicht viel dazu sagen. Das kennen wir alle aus den Medien, wie da die Diktatur mit den Menschen umgeht. Und in der Folge sind dann relativ viele islamische Länder. Da kriegt man manchmal den Vorwurf als Open Doors, dass man vielleicht islamfeindlich ist. Aber es ist halt einfach die Auswertung, die ergibt, dass sich da eben sehr viele Steine in den Weg legen, wenn man in einem muslimischen Land zur christlichen Minderheit gehört. Eben das kann sein, Probleme mit Arbeitsstellen, dass man als Christ schon fast keine kriegt. Und da könnte man sagen, ja, warum sagt man dann überhaupt, dass man Christ ist? Aber es gibt Länder, Ägypten zum Beispiel, da steht es auf der ID-Karte, eben ob man Muslim ist oder Christ. Es sind im Moment Bestrebungen auf politischer Ebene im Gang in Ägypten, dass man das abschafft, aber im Moment ist dies der Fall. Und wenn man eine Arbeitsstelle dort sucht, muss man eben diese ID vorlegen, also die Identitätskarte, und dann ist das eben ersichtlich. Genau, und heute sprechen wir über Nigeria. Das ist hier jetzt nicht in der Top 10, sondern auf Rang 12. Da kommen wir gleich dazu, hier einfach auf der Karte, damit man etwa sieht, wo es liegt. Genau, das haben wir gerade gesagt, Nigeria auf dem 12. Rang. Bevor wir jetzt aber auf dieses Land zu sprechen kommen, noch ein bisschen eine Tour d'Horizon, wie das in anderen Ländern aussehen kann, einfach damit wir nicht den ganzen Tag dann von einem Land gesprochen haben. Hier haben wir die Malediven, das kennen wir von den Postkarten oder den Tourismusprospekten mit diesen wunderschönen Stränden, mit den Palmen, was es da alles gibt. Und da könnte man fragen, warum sind die Malediven mitten auf dem Weltverfolgungsindex? Und das hat einen Grund, wenn man in die Staatsverfassung schaut. Das kann jeder tun. Sie ist online zu sehen, sind etwa 170 Seiten. Aber die Regierung der Malediven hat die in ihrer einheimischen Sprache und in der englischen Sprache im Internet. Man kann das ohne Probleme einsehen. Und da stehen solche Dinge eben, dass man zum Beispiel nur Staatsbürger der Malediven sein kann, wenn man den islamischen Glauben hat. Das heißt, wenn jetzt jemand von uns da hingehen würde und nach 20 Jahren Leben da sich einbürgen lassen möchte, würde das problemlos gehen, sofern man zum Islam konvertieren würde. Ansonsten hätte man eben Probleme, man könnte nicht Malediver werden. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn das schon so aussieht in der Verfassung, dass jemand, der einheimisch ist und Christ ist, natürlich größte Probleme hat. Als Tourist ist das natürlich etwas anderes, aber da weiß man ja, dass die Person nach 2 oder 3 oder 4 Wochen wieder gehen wird. Da ist die Situation natürlich anders. Jetzt kann man sagen, ja, das sind schöne Bilder und das halt vielleicht ein bisschen ein paar schwierige Passagen in ihrer Verfassung. Aber man muss sich das jetzt so vorstellen. Die Malediven, die sind Mitglied in der UNO. Und andere Länder sind das auch, zum Beispiel die Schweiz. Und jetzt würde morgen der Gesamtbundesrat sofort die Presse stehen, Pressekonferenz und sagen, ja, wir haben da eine kleine Anpassung in unserer Verfassung. Per sofort kann nur noch Schweizer werden. Wir haben ja heute auch eine Abstimmung so. Per sofort kann jetzt nur noch eingebürgert werden, nur noch Schweizer werden, wer Christ ist. Könnt ihr euch das mal vorstellen, was da so 5 Minuten später im Radio und am Tag darauf in der Presse wäre und wer dann da alles von unseren Nachbarn, also Deutschland, Frankreich und so weiter, wer da medial auf uns einprügeln würde, wenn man so etwas in unserer Verfassung hätte. Einfach von diesem Kontext her muss man sich das mal vorstellen, was dieser Gesetzespassus hier zu bedeuten hat. Wir haben auch Länder, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde, zum Teil auf dem Weltverfolgungsindex, Kolumbien hier. Da könnte man denken, ist da irgendwie ein Fehler geschehen? Was ist da? Das ist mehrheitlich katholisch. Ich würde sagen, über 90% Irrtum vorbehalten. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen, dass Kolumbien auf dem Index ist. Nun, es ist relativ weit hinten, in der Regel so zwischen 46 und 50, je nach Jahr auch nicht drauf. Der Grund ist folgendes. Man hat sicher schon davon gehört, dass eine relativ große Drogenkriminalität da ist und Guerillakämpfe, die einerseits natürlich gegen die Regierung kämpfen, also vielleicht noch Klammer auf, also es hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Es gibt ja diesen Waffenstillstand seit August, der auch relativ gut hält bis jetzt. Aber während zig Jahren, also rund 50 Jahren, war da dieser Rebellenkampf mit Drogenkriminalität, mit all diesen Guerilla. Und jene, die größte Probleme hatten, waren die freien Christen, also nicht unbedingt katholische, aber freikirchlich gesinnte Menschen, und da gibt es ja auch sehr viele davon in Kolumbien. Und diese machten bei bestimmten Dingen nicht mit, sei es Korruption, oder sie machten auch bei der ganzen Drogengeschichte nicht mit. Im Gegensatz, sie bauten sogar Zentren, wo sich die Leute resozialisieren und ja zurückkehren konnten in ein normales Leben. Und dadurch gerieten sie natürlich zwischen die Fronten eben von Drogenmafia und von der ganzen Guerilla-Bewegung. Und das ist der Grund, warum in manchen Gegenden Christen sogar gehen mussten, man sie hinausgetrieben hat oder zum Teil auch junge Männer entführt hat, also Teenageralter, zum Versuchen, dass sie Kindersoldaten werden. Das war lange Jahre ein sehr großes Problem in Kolumbien, und daher ist diese Nation auf dem Weltverfolgungsindex. Eben engagierte Christen galten als Feinde und Verräter. Es gibt nicht immer nur Länder, wo es das Problem ist, sondern auch gesamte Situationen. Ein Beispiel dafür ist Mauretanien hier. Wenn Sie die nächsten Bilder sehen, war das kein Irrtum von mir, sondern es hat einen Hintergrund. Wir alle kennen wahrscheinlich die Dakar-Rallye, früher Rallye Paris-Dakar. Da fuhr man von Paris eben nach Dakar in Senegal. Und die Streckenführung, geht da nochmal zurück, die ging natürlich, also eben Paris, genau etwa hier oben, und ging dann darunter via Mauretanien nach Senegal. Und nun war es so, dass vor rund 10 Jahren ein Attentat war auf französische Touristen in Mauretanien, und kurz darauf hätte die Dakar-Rallye stattgefunden. Und diese wurde dann abgesagt vom Veranstalter, weil eine Drohkulisse da war. Es hat geheißen, man werde auch diese Rallye angreifen, und man wollte natürlich nicht auf Eurosport und wo es übertragen wird, Bilder von einem Anschlag mitten im Publikum oder wo auch immer. Und dann hat man gesagt, man führt diese Rallye nicht durch. Und das ist eine Weltsportmarke, also hat man gefunden, man muss sie trotzdem durchführen, und man ist dann da nach Südamerika, was auch in diesem Jahr war, und ist da unter anderem durch Argentinien, Bolivien und ja Paraguay gefahren. Und das jetzt zum 8. oder 9. Mal, also einmal ist das ausgefallen. Man muss sich das vorstellen, 10 Jahre lang ist jetzt eine Weltsportmarke wie die Dakar Rallye im Exil, wegen der Drohkulisse von Al-Qaida im Maghreb und anderen Organisationen. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, wenn eine solche Marke wegzieht, aufgrund vom Terror, wie es da aussieht für Menschen, die da im Alltag Christen sind. All diese Nachrichten können einem Angst machen, wenn man so viel Negatives hört. Man hört ja manchmal auch, dass Islamisten einsickern mit Flüchtlingsströmen. All diese Nachrichten, die können einem Angst machen. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die erste Folie mit damals Saulus, später dann natürlich Paulus, mit Saulus, der Gefallen gefunden hat am Tod von Stephanus, dann war das im Jahr, jetzt grob geschätzt, also es war im 1. Jahrhundert, und so gesehen ist es nicht etwas, das jetzt völlig neu ist. Schon die allerersten Christen haben das erfahren. Man hört ja oft, dass es immer schlimmer wird. Das kann sein, es gibt natürlich auch immer mehr Menschen auf der Welt. Da wird es automatisch immer, werden die Zahlen größer. Aber es ist etwas, das bereits sehr früh geschehen ist. Es ist etwas, das Jesus auch kannte. Im Alter von 2 Jahren musste er ja gehen, wenn auch nicht aus religiösen Gründen, sondern aus machtpolitischen. Jesus hat schon damals Zuversicht ausgesprochen, indem er sagte, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. also das ein bisschen fast gesagt, zu Mut machen, wenn ich da so viele schwere oder negative Dinge sagen. Es ist ein Teil der Realität, aber die Verfolgung hat nicht das letzte Wort, wie Jesus hier dokumentiert. Und hier noch ein anderes Beispiel. Ich werde euch Propheten, weise Männer und Lehrer schicken, die euch die Heilige Schrift erklären. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, andere werdet ihr in den Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt verfolgen. Wir sehen, das war schon im Evangelium beschrieben. Es ist schon damals geschehen. Es ist nicht etwas so, dass jetzt einfach in den letzten 10 Jahren völlig neu ist. Und somit erreichen wir Nigeria. Zuerst ein kurzes Porträt vom Land. Wir haben vorhin gesehen, es liegt da an der Küste, hat schöne Strände. Man könnte auch da schöne Bilder zeigen von Nigeria. Und es hat auch eine andere Seite. Doch zuerst zu der Fläche. Wenn wir vergleichen mit der Schweiz, die Schweiz hat ungefähr 41.000 Quadratkilometer. Also Nigeria ist ein Vielfaches größer, auch viel größer als Deutschland beispielsweise. Auch betreffend Einwohner ist es riesig. Wir sind ja in der Schweiz inzwischen bei etwas über 8 Millionen angelangt. In Nigeria sind es 175 Millionen. Es ist allerdings nicht nur verglichen mit der Schweiz sehr groß, sondern auch verglichen mit den anderen Ländern in Afrika. Es ist das Land mit den meisten Bewohnern in Afrika. Der Kontinent zählt ja rund 1 Milliarde Einwohner. Und man kann sagen, also jetzt spontan aus dem Kopf, etwa 1 von 6 oder 1 von 7 Menschen, die in Afrika leben, leben alleine in Nigeria. Und Abuja ist die Hauptstadt, genau. Es war früher eine britische Kolonie. Von daher kann man sich auch mit Englisch durchschlagen in Nigeria. Es hat beachtliche Ölreserven. Also verglichen mit Saudi-Arabien sind sie nicht so groß, aber es gibt ja noch viele andere Länder, die Öl haben, und von denen gehört es dann wieder zu den wichtigen Ländern. Es gibt auch viele andere Grundstoffe in diesem riesigen Land. Und etwas, was halt auch ist in Nigeria, ist, dass es da Korruption gibt und Gewalt. Da kommen wir später darauf zu. Es ist eine sehr junge Nation. Ungefähr 60% der Einwohner sind 25 und jünger. Es ist einfach, ja, eine sprudelnde Nation, so was das Alter anbelangt. Es gibt sehr viele ethnische Gruppen, rund 250, und zum Beispiel Wycliffe, die Bibelübersetzer, sind auch sehr stark tätig. Die übersetzen zum Teil gleich 6 Sprachen auf einmal, weil es gibt da sehr, sehr viele Sprachen. Ja, da haben wir sogar noch mehr als 500 Sprachen allein in diesem Land. Also werfen wir den Blick endgültig nach Nigeria. Wenn man die Bilder so anschaut, die man vielleicht im Kopf hat, dann sind das vielleicht eher solche mit Bäumen, mit kleinen Hütten irgendwo, mit wilden Tieren oder einfach so kleineren Häusern. Aber inzwischen ist Nigeria natürlich wie jedes Land eigentlich eine boomende Nation, wenn man in die Hauptstadt anschaut, mit riesigen neuen Bauten, spektakulären Situationen im Verkehr und viel bunten Märkten so. Also man kann sich ja vorstellen, dass es irgendwann auch in die Höhe gehen muss mit so vielen Einwohnern. Es ist auch sehr modern, hat eine eigene Fluglinie, gute Fußballspieler, hier der Vincent Enyama, der jetzt in Frankreich spielt. Und Nigeria hatte auch mit Akpani Darego vor ungefähr 15 Jahren eine der ersten Miss World von Afrika. Sie wurde damals gewählt. Und jetzt kann man sich fragen, vor allem das letzte Bild, was das mit der Verfolgung zu tun hat. Es ist sehr viel mehr, als wir im ersten Moment erahnen. Denn man weiß ja, wenn eine Person, also eine Frau Miss World wird, wird im nächsten Jahr dieser Wettbewerb im Herkunftsland dieser Person ausgetragen. Und das war damals der Fall vor einigen Jahren, rund 15. Da war dann die Wahl eben angesetzt in Nigeria. Und sofort waren Islamisten auf dem Plan. Sie sprachen von einer Parade der Schande. Es gab riesige Aufstände deswegen. Und damals, das hat man auch hier bei uns im Radio gehört, kamen rund 100 Menschen ums Leben und 500 wurden verletzt. Das ist einfach ein Bild von einer Attacke oder Straßenriots, wie man so schön sagt, die damals in diesem Zuge geschehen sind. Und es war damals so schlimm, dass diese Wahl gar nicht stattfinden konnte. Und der Hintergrund deshalb, der war wegen islamischem Terror, einfach weil es geheißen hat, das ist unislamisch, das darf in Nigeria nicht geschehen. Und es war im Jahr 2002, also noch in der Zeit vor Boko Haram. Man sagt immer, Nigeria, aha, Boko Haram, wenn die Boko Haram nicht wären, würde das alles anders aussehen. Aber diese Gedanken, diese Extremen sind eben nach wie vor da, auch ohne die Boko Haram, und sie waren auch vor ihr da, wie man damals schon gesehen hatte. Also die Organisation hat schon bestanden, aber noch lange nicht in dieser Form, und sie war damals einfach neben anderen vorhanden. Es ist so, dass in diesem Jahrtausend in Nigeria die Scharia eingeführt wurde, dies in 12 Staaten. Also das ist auch etwas, das begonnen hat, bevor eigentlich die düstere Macht der Boko Haram aufgekommen ist, nämlich dass einfach mehr und mehr Staaten die Scharia eingeführt haben. Es ist ja so, dass vor allem der Norden Nigeria islamisch ist und der Süden ist vorwiegend christlich geprägt. Doch das Ziel, das hört man immer wieder, ist, dass eben der Islam sich weiter ausdehnen soll, eben vom Norden in den Süden. Und man spürt das auch quasi im Land, wie das eigentlich immer näher kommt. Es ist in verschiedenen Ländern so, in Afrika, dass eigentlich der im Norden die Anzahl Muslime wächst und dann langsam immer weiter nach unten dringt, mit dem Ziel, eben mehr und mehr Bundesstaaten in einem Land zu islamisieren. Man sieht das in verschiedenen Nationen. Genau, wird das noch einmal so ausgedrückt. Man sieht hier den islamischen Norden. Und ein Ort, der im Moment sehr stark umkämpft ist, das ist der Bundesstaat Plateau. Es kann sein, dass jemand das schon gehört hat, so, weil es immer wieder mal ein Thema ist, und die Hauptstadt Jos, wo eben das immer wieder so ist, dass Angriffe geschehen, das können Attacken sein oder eine Kirche, die angegriffen wird. Wir hatten mit Open Doors einen Redner da vor ein paar Monaten aus Nigeria, der gesagt hat, dass er in den letzten paar Jahren ungefähr 5 Pastorenkollegen verloren hat, eben wegen solchen Dingen. Das können Entführungen sein und dann findet man später die Leiche der Person. Also ist etwas, das sehr stark auf die Christen da einwirkt. Und eben das Ziel ist, immer wieder so wie einen Bundesstaat quasi zu überrollen, zu islamisieren und dann einfach weiter in den Süden zu dringen. Genau, das ist das, was ich gesagt hatte. Und das kann dann so aussehen in einer Kirche, dass irgendwie diese angegriffen wird, niedergebrannt wird, also niedergebrannt alles, was brennt, und dann stehen einfach noch die Mauern. Und es ist aber so, dass die Christen dann nicht einfach sagen, ja, okay, wir ziehen weiter, wir hören auf, wir konvertieren, sondern die Christen, die bleiben beim Glauben, die sind mutig, die treffen sich auch manchmal in solchen Gemäuen. Und da kann einem jetzt die Folie, die ich eingangs erwähnte, also die ersten 2, 3, in den Sinn kommen, wo es geheißen hat, eben dass in der Verfolgung sich das Ganze auch ausdehnen kann. Und was auch ein bemerkenswertes Thema ist, dass Muslime, wir kommen da später noch darauf, zum Teil finden, was geschieht eigentlich im Namen meiner Religion? Man kann sich das vergleichsweise so denken, in der Schweiz gibt es viele Menschen, die sagen, ich bin Christ, sind es vielleicht auch mit einem Taufschein, aber haben seit 10 Jahren nicht mehr in der Bibel gelesen und sie wissen noch irgendwie, dass es Ostern gibt und dass das wahrscheinlich etwas Christliches ist und Weihnachten war auch noch was, aber sie leben eigentlich den Glauben nicht. So gibt es auch sehr viele Muslime. Es sind lange nicht alle Muslime einmal pro Woche in der Moschee, sondern viele, ich würde sagen, eine überwältigende Mehrheit liest eher selten im Koran oder bei wichtigen Festen. Und wenn die jetzt diese Dinge sehen, die da geschehen, im Namen des Islam, dann sind diese entsetzt. Die können sich nicht vorstellen, wie passieren kann. Es hat doch immer geheißen, ja, Islam ist Frieden, und manche Muslime glauben das auch, sind davon überzeugt. Und jetzt sehen sie Boko Haram, sie sehen andere Dinge, sie sehen solche Kirchen und sie sehen die Reaktion der Christen. Die Christen, die kommen nicht irgendwie dann vergeltend, auch mit Kalaschnikows, brennen 10 Moscheen nieder oder was weiß ich, sondern sie reagieren mit, jemand hat es mal so formuliert, Tränen und Gebet. Und das ist etwas, was für manche Menschen sehr, sehr eindrücklich ist. Und so stellt man auch fest, wie zum Teil eben Muslime dann zu Christen werden. Von daher ein kleiner Rückblick auf die ersten Folie. Was eben geschehen kann, ich habe das bereits angesprochen, ist die Verweigerung von Arbeitsstellen in zunehmend muslimisch geprägten Gegenden, also im Norden. Es kann sein, dass man keine neuen Kirchen mehr bauen kann. Diejenigen, die stehen, werden ein gewisses geduldet, bis eben jemand kommt und sie anzündet, aber eine neue kann dann nicht mehr gebaut werden. Und etwas, was auch geschehen kann, ist Entführung und Zwangsislamisierung. Jetzt habe ich viel Negatives gesagt über den Islam und jetzt steht hier ein christliches Land. Wie ich gesagt habe, es gibt zwei Seiten in Nigeria. Das eine ist, dass es wirklich ein riesiges christliches Land ist. Und wenn man vorher die Einwohnerzahl gesehen hat, dann kann man sagen, in Nigeria leben ungefähr gleich viele Christen, wie Deutschland Einwohner zählt. Deutschland hat etwa 85 Millionen Einwohner, 175 in Nigeria, also 175 Millionen, und ungefähr die Hälfte ist christlich, die andere Hälfte muslimisch. Also in Nigeria leben etwa gleich viele Christen, wie Deutschland Einwohner zählt. Und das sieht man dann auch zum Beispiel auf der Straße, Jesus is Lord, Dreamland Evangelical Ministry. In Afrika ist man da viel offener mit dem Glauben. Ich meine, in der Schweiz sind wir eher etwas reservierter, aber da ist man sehr offen, auch im Alltag so. Man spricht über den Glauben öffentlich, auch mal auf der Straße. Das ist da einfach etwas, das zur Kultur gehört, und so ist das auch sehr, sehr sichtbar. Darum, wenn jemand sagt, Nigeria ist ein christliches Land, dann stimmt das. Man sieht das auch von den Denominationen her. Es gibt sehr viele verschiedene, die da vertreten sind. Also alle großen Konfessionen sind da vertreten. Und dann gleichzeitig kann man sagen, es ist ein muslimisches Land mit riesigen islamischen Bauten, mit Leuten, die eben das muslimische Gebet verrichten. Eben bei 80 Millionen Muslimen rund kann man sich natürlich vorstellen, dass es da auch alle Ausprägungen gibt. Es ist eben, wie die vorhin gezeigt haben, ein sehr geteiltes Land, vor allem Norden und Süden, wo ja die Gegebenheiten relativ klar sind. Aber dann ist eben die umkämpfte Zone, wie eben jetzt dieser Bundesstaat Plateau, wo islamische Kräfte eben versuchen, mehr und mehr Raum zu gewinnen. Das kann sein auf politischem Weg, dass man versucht, vielleicht erste Sitze im Parlament zu kommen, also in einem lokalen Parlament zu bekommen, dann wieder einer mehr, im wirtschaftlichen Bereich, vor allem mit dem Norden kooperieren, und so immer mehr quasi ein Imperium aufzubauen in einem Bundesstaat, bis er dann eben sehr dominant muslimisch ist und man je nachdem auch die Scharia einführen kann. Das ist ein erklärtes Ziel, dass am Schluss Nigeria als Gesamtes unter der Scharia steht. Das ist nicht eine Angstmacherei, sondern es ist einfach eine Tatsache, wie man es in den ersten 12 Bundesstaaten da sieht. Genau, eben der Norden, da ist auch Verfolgung für die Christen in zum Teil größerem Maße vorhanden. Man spricht auch hier vom Mittelbelt, vom Mittelgürtel, der umkämpft ist, wo beide Konfessionen vorhanden sind, und dann der Süden, in dem es eigentlich noch keine Verfolgung gibt, der auch sehr christlich geprägt sind. Und was sehr eindrücklich war, das hat auch der Pastor gesagt, der da war vor wenigen Monaten, bis vor einiger Zeit war es so, dass man das im Süden des Landes gar noch nicht so richtig registriert hat. Das war für die Menschen da, für die Christen, einfach eine völlig andere Welt. Mit dem Norden hatte man eigentlich grundsätzlich nichts zu tun. Und man hat kaum registriert, dass da eigentlich wirklich Verfolgung ist. Jetzt kann man denken, wie kann das sein? Man ist im gleichen Land. Aber es ist verglichen wahrscheinlich so auch von den Größen her, wenn man jetzt irgendwo in Südfrankreich lebt und in Hamburg, in Norddeutschland, also von den Dimensionen her, ist Verfolgung. Das wird jemand in Süden, der vielleicht noch eine andere Sprache spricht, es gibt ja 500 Sprachen, das wird ihn da wahrscheinlich nicht so stark interessieren. Das war die Lage vor mehreren Jahren, aber inzwischen ist natürlich auch da Informationsarbeit geschehen und mehr merken die Christen im Süden, das sind eigentlich unsere Glaubensgeschwister im eigenen Land, wir müssen für sie aufstehen. Und das ist auch etwas, das sehr schön ist in Afrika zu sehen, in Nigeria zum Beispiel auch, dass die verschiedenen Konfessionen früher Probleme miteinander hatten. Da sagt man, ja, die andere Konfession, das ist eine Sekte, diese Freikirche ist zu pfingstlich, diese ist zu konservativ und da waren, also nicht gerade Kämpfe, aber verbal und auch in Gedanken sehr, sehr viel Negatives gegeneinander. Mehr und mehr merkt man, man ist ein Leib und auch jener, der verfolgt ist im Norden, ist einer von uns. Da ist auch etwas, was man sieht, dieser Druck bringt die Menschen auch zusammen, die verschiedenen Konfessionen. Über die Boko Haram haben wir bereits kurz gesprochen. Ihre Deklaration oder ihr Name bedeutet, westliche Bildung ist Sünde. Da kann man sich vorstellen, auch wenn eine Regierung da irgendetwas bauen will, eine Schule bauen will, sie ist finanziert aus dem Westen, auch wenn es säkulär ist, also westliche Bildung, Westen, das ist nicht gut, das kann von der Boko Haram angegriffen werden. Sie greift ja nicht einzig Christen an, sondern auch das Militär, auch Polizeiposten, auch Kommunalgebäude. Der Kampf der Boko Haram richtet sich ja nicht einzig eben gegen Christen, sondern gegen alle, die nicht so denken wie sie. Zum Beispiel jene, die die Scharia nicht wollen. Es gibt auch noch andere Gruppen, nicht einzig die Boko Haram, sondern zum Beispiel die Fulani, das ist so eine, man hört oft Hirten, die Fulani-Hirten, aber es ist natürlich viel mehr, es ist eigentlich ein riesiger Volksstamm, also eine riesige Community und die machen natürlich noch ein bisschen mehr als Schafe hüten. Und das sind oft eben auch sehr gewalttätige Überfälle. Also es ist nicht einzig die Boko Haram, die da den Islam vorantreiben will. Aussehen kann das so in einer Kirche. Und was auch viel geschieht eben ist, dass Menschen einen Ehepartner zum Beispiel verlieren durch all diese Angriffe. Und das sind einfach ein paar Bilder aus dieser Situation. Ich denke, die meisten von euch haben von den Mädchen gehört, die entführt wurden durch die Boko Haram. Das ist auch etwas, das ja auf die Christen einen sehr negativen Einfluss hat, weil halt immer wieder solche Dinge geschehen. Nicht alle in dieser Größe, aber halt immer mal wieder vielleicht hier ein, zwei Personen, hier ein, zwei Personen. Das ist sicher etwas, das sehr schwer ist für die Menschen da. Hier auch nochmal ein Bild davon. Und dann kann einem wieder dieses Bild in den Sinn kommen, eben das dennoch. Einerseits dieser riesige Druck, der manche dazu bringt, dass sie die Gegend verlassen, aber andere, die auch bleiben, die mutig sind und von denen zum Teil eben andere Mitmenschen sehen, es gibt einen anderen Weg als den, den die gewalttätigen Teile des Islam beschreiten. Was Open Doors macht, ist die Gemeinde unterstützen mit verschiedenen Dingen. Das kann Bibelverteilung sein. Im Norden ist das etwas, das es weniger gibt, natürlich als im Süden, wo es auch christliche Shops und alles hat. Es ist auch eine Arbeit mit MBB, sagt man intern, das heißt Muslim Background Believer. Das sind Menschen, die früher Muslime waren und dann zum christlichen Glauben gefunden haben. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache, wenn jemand Muslim war und dann Christ wird. Der Regionalleiter vom Deutschschweizer Büro war kürzlich in Nigeria, also kürzlich ist schon ein paar Monate her, war in Nigeria und hat da so verschiedene Häuser getroffen, wo Christen da waren, die früher Muslime waren. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Also sie tauchen dann jeweils vielleicht einen Moment mal unter so und lernen eben den christlichen Glauben genau kennen. Und er hat gesagt, es war so eindrücklich, wie viele Bibelverse diese Menschen in kürzester Zeit einfach auswendig lernen. Zum Teil auch, weil sie dann auch keine Bibel haben können, weil es im Moment noch zu gefährlich wäre für sie. Aber es war einfach sehr, sehr eindrücklich, wie viele Verse die auswendig können. Und er hat dann gesagt, er überlegt, wie viele Verse können wir auswendig. Und er hat gesagt, wie viele Verse kann er auswendig. Und er selber war Pastor. Aber er war selbst beeindruckt, wie, also früher war er Pastor, bevor er Leiter war oder Leiter wurde. Er war sehr beeindruckt, wie viele Verse einfach diese Menschen auswendig gelernt haben. Und was natürlich auch geschieht, ist Schulung. Es gibt zum Teil auch Menschen, die noch nicht lesen gelernt haben im Norden. Da ist es auch wichtig, dass sie lesen lernen könnte. Das ist auch etwas, das Open Doors leistet, in Zusammenhang natürlich mit der Bibel. Es bringt nichts, wenn man eine besitzt und sie nicht lesen kann. Das ist auch etwas, wo man sich einsetzt. Und das, was ich vorher kurz angesprochen habe, es gibt manchmal Pastoren, die ums Leben kommen wegen der Situation, da ist es auch wichtig, dass man sich um die Familie kümmert. Das ist das, was wir vorher jedenfalls schon kurz angesprochen haben. Man muss das mal auf sich einwirken lassen. Das sind Menschen, die wirklich etwas sehr Schweres erlebt haben, die vielleicht einen Ehepartner verloren haben. Und übersetzt heißt das hier, wir vergeben euch, weil Jesus uns das befohlen hat, also den Auftrag gegeben hat, dass man eben den Menschen vergibt. Das ist etwas, das hat eine sehr, sehr große Einwirkung und die Christen reagieren eben mit Liebe, mit vermehrter Evangelisation, sie reagieren mit Gebet. Es schweißt die Christen zusammen. Man hat es zum Beispiel auch in Syrien gesehen. Die waren sich früher sehr, sehr spinnefeind, die verschiedenen Konfessionen. Und dann vor etwa 5 Jahren, als diese ganze Aufrührerei geschehen ist, wurden sie mehr und mehr zusammengeschweißt. Das ist etwas, das man in Nigeria auch sieht. Beim Islam ist es ja so, dass es keine Heilsgewissheit gibt. Also ein Muslim kann nicht endgültig sagen, ob er in der Ewigkeit bei Gott sein wird oder in der Verdammnis. Und das ist etwas, da haben sehr viele Muslime eigentlich ein Problem damit. Und eben der Islam kann kein solches Versprechen geben. Irrtum vorbehalten, sagte sogar Mohammed, dass er selbst nicht ganz hundertprozentig sicher sein kann. Also jedenfalls wichtige islamische Führer haben das so gesagt. Und wenn Sie jetzt sehen, wie die Christen sind, sie haben Heilsgewissheit, sie reagieren nicht mit Gewalt, sie haben, obschon sie eigentlich von ihren Lehren hören, dass der Islam Friede ist und sie sehen das Gegenteil. All diese Dinge führen dazu, dass eben immer wieder Menschen neugierig werden auf den christlichen Glauben und mitten in diesen wirklich sehr schlimmen Umständen, die ich vorhin geschildert habe, sieht man eben auch, wie immer wieder Muslime zu Christen werden. Also die Agenda, die muslimische, ist vom Norden immer weiter in den Süden. Aber man sieht, dass mitten in diesen Dingen, sogar eben im Norden, der eigentlich schon islamisch eingenommen ist, eben dann wieder solche Dinge geschehen, dass da eben nicht nur einmal islamische Erde immer islamische Erde ist, sondern dass da plötzlich wieder da ein Aufbruch geschieht und da ein Aufbruch. Das ist mitten in dieser schwierigen Situation ein ermutigendes Zeichen. Genau. Ja, das ist sehr viel Negatives, was ich insgesamt gesagt habe. Ich hoffe, es sind die Leute jetzt nicht zu stark bedrückt. Man sieht immer wieder positive Dinge. Schnell einen Blick auf die Uhr. Ja, ui. Genau, man sieht immer wieder positive Dinge. Ich habe eingangs, Sie werden sich vielleicht erinnern, China erwähnt, wo die Bibel früher verboten wurde. Ich habe da mal jemanden getroffen und der hat gesagt, sie haben die Bibel früher von Hand abgeschrieben, also zu kommunistischer Zeit, und es gibt auch noch Bilder von solchen Exemplaren, weil damals gab es ja noch nicht so diese technischen Möglichkeiten in China, wo man einfach schnell mal in einem Kopiergerät 1000 Seiten kopieren konnte. Einführen konnte man sie nicht. Und da hat man dann eben mühsam, also natürlich nicht eine Person allein, hunderte von Christen haben da einfach mühselig immer einen Teil davon abgeschrieben, und dann war es oft so, dass einfach der Pastor eine Bibel hatte, und für mehr Menschen war das gar nicht möglich. Und dennoch hat sich der christliche Glauben ausgebreitet, trotz Razzien. Wenn eine solche Bibel gefunden wurde, wurde die natürlich konfisziert, der Pastor landete im Gefängnis, die Gemeindemitglieder teils auch oder wurden einfach weggescheucht. Das war die Situation in China vor 30, 40 Jahren, grob gerechnet. Doch das Christentum hat sich massiv ausgebreitet. Man spricht heute, die Zahlen gehen weit auseinander, von 85 Millionen Christen, das ist die Einwohnerzahl Deutschlands, in China, das ist die defensive Schätzung, und die Offensive, die geht über 120 oder mehr Millionen hinaus. Open Doors spricht von 85 Millionen, die kann man, sagt man, ganz sicher belegen, und eben es gibt Zahlen von 120 und mehr Millionen, die dann ein bisschen offensiver geschätzt werden. Und ich habe vorhin gesagt, eben die Bibel war damals verboten. Die weltgrößte Bibeldruckerei steht mittlerweile in China. Die Amity Press heißt sie, und sie ist etwa seit 2 oder 3 Jahren jeweils sogar in Frankfurt auf der Buchmesse mit einem eigenen Stand vertreten, und der Output ist rund 10 Millionen Bibeln pro Jahr, die da gedruckt werden, und die Hälfte davon ist erst noch für den Export bestimmt. Also man muss sich vorstellen, das Land, in dem früher der Besitzer im Gefängnis landete, dieses Land bringt jetzt die Bibel millionenfach ins Ausland. Also man sieht eine wirklich schwierige Situation, wie sie in China war. Sie kann sich auch ändern. Es ist nicht das Ende, sondern es kann ein Doppelpunkt sein. Genau. Hier nochmal ein Vers, der vielleicht ein bisschen auch die Schwere vom Thema nehmen kann. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eben nochmal das Beispiel China, wo sich die Situation dermaßen geändert hat. Es ist noch nicht so, dass es perfekt ist in China, es gibt immer noch Probleme. Wenn man auf dem Index sieht von Open Doors, ist China jetzt vielleicht grob geschätzt zwischen 25 auf 30, vom Rang her. Aber früher war es viel weiter vorne und die Probleme waren größer. Ein Problem ist immer noch, dass es zu wenig Bibeln gibt in China. Man kann sich natürlich vorstellen, diese Druckerei ist vielleicht seit etwa 5-6 Jahren daran, in dieser Auflage zu drucken. Die Christenheit wächst sehr schnell. Ein Teil davon wird exportiert, was auch gut ist. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, zum Beispiel Studenten, die sagen, ja, sie wollen mal wissen, was darin steht. Sind dann vielleicht noch nicht Christen, aber sie informieren sich schon mal. Aber insgesamt gibt es immer noch ein paar Bibeln zu wenig. Die Verfolgung, also es ist nicht so, dass man das jetzt auswendig lernen muss, ist einfach nochmal, um die Klammer zu schließen. Wir haben am Anfang von Saulus gesprochen, wie er verfolgt hat. Er ist ja dann Christ geworden, und man sieht, wie er selbst dann später auch in Bedrängnis gekommen ist. Also aus dem Verfolger ist dann einer geworden, der unter anderem auch verfolgt worden ist. Aber man hat auch gesehen, wie sich das eben ausgebreitet hat durch einen Mann, der zuerst selbst Verfolger war und plötzlich einer wurde, der den Glauben weitergab. Vielleicht eine kleine Allegorie sogar zu China, das vorher auch seine Leute verfolgt hat und jetzt das Evangelium weiter hinausträgt. Hier nochmal das Bild von Paulus, wie wir ihn kennen, wie wir ihn im Hinterkopf haben. Aber früher hat es wahrscheinlich so ausgesehen, dass er diese Kommandos gab, um andere Menschen umzubringen. Und es ist das, was man heute, ein Bild aus Ägypten, sieht hier in Indien. Also auch heute ist einerseits ein Saulus vorhanden in vielfältiger Weise, aber gleichzeitig auch einer, der man sehen kann, der zu Paulus wurde und dann eben zum Teil auch solche Prozesse erleiden muss. Noch einmal ein kurzes Beispiel, das Mut machen soll aus Indien. Wahrscheinlich habt ihr gehört von den Übergriffen in Orissa, wo mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen ist, Kirchen wurden geplündert, niedergebrannt zum Teil und sehr, sehr viele Menschen in die Flucht geschlagen. Das ist auch etwas, das damals in den säkulären Medien berichtet worden ist. Was man weniger gehört hat, ist, dass von jenen, die angegriffen wurden, inzwischen mehrere Christen geworden sind, eben auch durch die Reaktion der Christen, die mit Vergebung reagiert haben, mit Gebet und Tränen. Mindestens 12 der Angreifer von damals sind getauft worden, haben wir mitbekommen. Noch einmal ein anderes Bild aus einem nochmal anderen Land, aber über das wir vorher lange gesprochen haben, über Nigeria. Was wir hier sehen, ist eine Kirche, die Redeemed of Christ Church. Und wenn jetzt nicht schon 11 Uhr gewesen wäre, könnten wir uns den Spaß machen, die Leute hier zu zählen. Dann hätten wir wahrscheinlich bis 11, also es ist eine unglaublich riesige Zahl. Man kann selbst im Internet suchen, also ich habe Zahlen gehört von, dass hier zum Teil 500.000 Menschen in die Gemeinde gehen und bei großen Festivitäten, dass diese Zahl noch weit überstiegen wird. Diese Gemeinde, die steht im Süden des Landes und sie ist ja gigantisch. Man sieht eigentlich hier nur einen Teil. Hier sieht man oben das Zeltdach, also es ist so wie ein Zeltgebäude, aber eines, das ein fixes, nicht eines, das auf und ab gebaut wird. Man sieht hier ein solches Dach, hier ist ein zweites solches, hier noch eins mehr, hier noch eins mehr. Und das sind insgesamt 12 solche Dächer. Hier einfach ein, zwei andere Bilder. Und wenn wir vorher diese schweren Bilder gesehen haben aus Nigeria, dann gibt's eben auch dieses Bild aus Nigeria. Es ist eine wachsende Gemeinde, eine mutige Gemeinde und eine Gemeinde, in die, ja, die sehr stark ins Land wirkt und die auch dazu führen kann, dass frühere Verfolger, frühere Menschen, die Saulus war, umdenken können. Hier noch ein weiteres Bild dieser Gemeinde. Ich habe mal gehört, wenn man bei Google Maps so rauszoomt, da sieht man schon einen Teil der Landesgrenze, also zum Meer unten, und man sieht diese Struktur immer noch. Und das ist etwas, das kann man nachprüfen, könnt ihr bei Interesse zu Hause noch tun. Also es ist wirklich ein riesiges Gebäude. All diese Punkte hier, das sind eigentlich kleine Häuschen. Und das hier ist das Zelt, das ist etwas mehr als ein Kilometer lang in der längsten Länge. Also es gibt auch ermutigende Zeichen. Für Gott haben alle Menschen den gleichen Wert, gleich wo sie sind, ob hier die Menschen aus dem Iran, Ägypten, Sudan, aus verschiedenen Ländern, Nigeria. Man kann sagen, das ist weit weg, ist es aber gar nicht so. Eigentlich sind wir mit ihnen verbunden. Man kann sagen, wir sind eins mit ihnen. Sie feiern heute Gottesdienst, wir tun das. Und von dem her ist ja die Botschaft klar, so wie es in der Bibel steht, dass wir ein Leib sind. In Nigeria ist es ein bisschen lange gegangen, bis man es gemerkt hat, Nord und Süd. Hier in der Schweiz wissen wir es schon lange so, dass vor Gott alle gleich wert sind und dass eigentlich die Menschen in der verfolgten Kirche eigentlich nur ein Gebet weit weg sind. Ich habe da mal noch eine Bastelarbeit gemacht. Wir kennen ja all die Hollywood-Schauspieler oder die berühmten Fußballer. Es hatte da leider kein China-Symbol, das ist ein Mensch aus China. Die Leute, die kennen wir aus den Medien, das können Fußballer sein, irgendwer so, bekannte Sänger. Und jene, die wegen dem Glauben im Gefängnis ist, von denen haben wir vielleicht nie gehört. Für uns finden sie in Gedanken vielleicht nicht statt. Aber für Gott ist jener, der einen Stern am Hollywood Boulevard hat, kein Prozent mehr wert als jener, der in China im Gefängnis sitzt. China vielleicht etwas weniger, Iran wäre eigentlich auch ein gutes Beispiel. Für ihn haben alle den gleichen Wert. Ja, die Frage ist, was werden wir tun? Was können wir tun? Etwas vom Wichtigsten ist, dass wir für diese Menschen beten. Das ist etwas, wenn man sie fragt, was kann man für euch tun, ist das das, was sie als erstes sagen. Das Wichtigste ist das Gebet für uns. Es ist immer wieder so, dass sie Situationen kennen, wo sie sagen, wirklich, das kann man menschlich nicht erklären, wie man hier über diese Situation gekommen ist. Spontan ein Beispiel aus, es war Zentralasien. Es gibt da ja mehrere muslimische Republiken, so Kasachstan, Aserbaidschan und so sind etwa 5. Und an einem solchen Ort war eine Razzia, hat man nach Bibeln gesucht, da sind da die Offiziere, die Beamten gekommen. Und das Dumme aus der Sicht der wenigen Christen, die in diesem Gebäude waren, war, dass eben gerade kurz vorher eine Bibellieferung gekommen ist. Und die ist nun auch noch mitten im Raum gestanden, also so wie das hier. Aber natürlich noch mit einer Decke drüber, dass man es nicht gleich sieht. Ob schon ja nicht unbedingt zu erwarten war, dass eine Razzia kommt. Aber da waren dann tatsächlich mehrere Beamten da. Und die haben wirklich das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Und jener, der die Leute befehligte, stand da. Und der hatte da seinen, wie sagt man, Notizblock da und hat ihn hier drauf gelegt. Und da stundenlang wurde da im Haus gesucht, da von diesem Pastor, was da vorhanden war. Und dann irgendwann sind da die Leute wieder gekommen, ja, sie haben nichts gefunden, sie haben nichts, alles in Ordnung und so weiter. Und dann hat da der, Chefbeamte einen Füller oder was genommen, unterschrieben, ja, Haus in Ordnung. Und die Leute sind gegangen, er hat es quasi auf den Bibeln unterschrieben so. Und die Leute sind nicht aufgeflogen. Und solche Erlebnisse, die gibt es. Und da kann man sagen, ja, das Gebet ist etwas sehr Wichtiges. Genau. Ja, was kann man tun? Man kann sich informieren. Open Doors hat zum Beispiel eine Zeitschrift, die regelmäßig, also einmal pro Monat erscheint. Ich habe draußen auf dem Büchertisch auch welche, die ihr kostenlos mitnehmen könnt. Da kann man sich darüber informieren. Beten, da haben wir gerade darüber gesprochen. Wir haben auch verschiedene Dienste, zum Beispiel Frauen für Frauen. Ich habe das etwa zweimal erwähnt, dass es eben sehr wichtig ist, dass man auch an die Frauen denkt, die in diesen Kulturen noch besonders leiden, gerade wenn vielleicht der Mann in einer schwierigen Situation ist, wenn er vielleicht im Gefängnis ist, so dass eben sie nicht vergessen gehen. Da habe ich auch den einen oder anderen Flyer. Wir haben auch einen Gebetskalender mit einem Anliegen zu jedem Tag. Das wird mit dem Magazin zum Beispiel verschickt. Man kann auch in Kleingruppen zum Beispiel beten für das Anliegen. Es gibt ein neues Programm, das heißt Cook and Pray. Da kommt jemand vorbei und dann kann man in einer Frauengruppe zusammen ein Gericht zubereiten. Zum Beispiel eines aus dem Nahen Osten. Es gibt auch ganz leckere Sachen. Das kann man so machen und dann gibt es Gebets, wie sagt man, Sessionen dazwischen, Cook and Pray. Genau. Man kann aktiv werden, man kann Schreibaktionen mitmachen, man kann auch mit uns reisen. Es gibt verschiedene Reisen in unterschiedliche Länder, wo man in Gruppen vielleicht von 4 bis 10 Menschen unterwegs ist. Es gibt auch eine Jugendreise, auch in diesem Jahr in den Libanon. Schon im letzten Jahr hat es eine gegeben. Wir machen verschiedentlich Petitionen. Jetzt ist gerade eine, die heißt Hope for Middle East, wo das Ziel ist, 1 Million Unterschriften zusammenzukriegen und damit eben Aufmerksamkeit auf das Thema der verfolgten Christen zu lenken. 1 Million tönt ehrgeizig. Es ist allerdings nicht so, dass wir das nur in der Deutschschweiz sammeln. Da wär's dann, müsste dann etwa eine von 6 Schweizer müsste da unterzeichnen, das wäre auch schön, aber es wird eigentlich weltweit gesammelt. Und weil es über das Internet ist, können sich sogar Christen in schwierigen Umständen beteiligen. Zum Beispiel Kopten in Ägypten können das auch unterzeichnen. So. Und von dem her ist 1 Million dann, tönt nach sehr viel, ist aber möglich. Genau, über Reisen haben wir gesprochen, da können Sie auch bei Interesse auf mich zukommen oder auch Kontakt aufnehmen über unsere Website. Und man kann ja auch Volontär werden bei Open Doors, da gibt es auch verschiedene Dinge, die man tun kann. Und Leserbrief schreiben, das ist auch etwas, das sehr wertvoll sein kann. Es gibt so Auswertungen, wo man sieht, dass Leserbriefe eigentlich besser gelesen werden als Artikel. Das ist verschiedentlich belegt. Also ist auch etwas, was ich ermutigen will, das zu tun. Es ist eigentlich etwas, das kann man relativ schnell machen. Habe das auch schon probiert und ist dann tatsächlich veröffentlicht worden. Manchmal reichen ein paar Zeilen, die können positiv sein. also meins war so im Stil von, wenn Cristiano Ronaldo eine neue Frisur hat, dann kommt das in der Zeitung so und so. Es gibt auf der Welt rund 100 Millionen verfolgte Christen, habe ich damals geschrieben. Es wäre schön, wenn diese auch berücksichtigt würden bei der Berichterstattung. Und dann noch zwei, drei Zeilen so dazu, was eigentlich nicht irgendwie etwas Negatives, warum schreibt ihr nicht darüber, sondern es wäre schön das, und hat dann auch Eingang gefunden. Also das ist auch etwas, das sehr gut helfen kann. Und es ist auch etwas, das nützt. Die Zeitungsmacher, die machen eine Schätzung, dass ein Leserbrief für mehrere hundert Leute schreiben, also die Meinung, dass ein Leserbrief für mehrere hundert Leute stehen, die nicht schreiben, aber die gleiche Meinung haben. Und wenn so etwas mehrfach kommt zu einer Zeitung, finden sie, ja, das Thema ist etwas, das die Leute interessiert, könnte man vermehrt aufnehmen. Noch ein Statement von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Er sagte, wäre uns das Kraftpotenzial unserer Gebete bewusst, gingen wir 100-mal am Tag auf die Knie, um von ihm Dinge zu erbitten, die die Welt auf den Kopf stellen würden. Also man hat es gesehen in den verschiedenen Situationen und Aspekten, die ich genannt habe. Das Gebet ist etwas, das sehr wichtig ist für die Menschen in der verfolgten Kirche, wie auch für uns hier, und um etwas bewegen zu können. Es sind hier noch verschiedene Gebetsanliegen. Ich denke, ich lasse sie vielleicht noch eine Minute hier stehen. Ich bin am Ende des Vortrags. Ich lasse sie vielleicht noch eine Minute hier stehen. Könnt sie euch anschauen und dann in der nächsten Woche daran denken. Und am Schluss kommt dann noch diese Folie. Aber ich lasse, glaube ich, diese hier noch kurz stehen. Okay, danke.